Amen. Ich habe vorher schon angetönt, dass es heute Fortsetzung gibt von Sodom und Gomorra vor Befreiung vom Lot durch den Abraham. Die lesen euch noch den Predigtext vor aus dem 1. Mose 14, 8 bis 24. 1. Mose 14, 8 bis 24. Ich kürze die ersten zwei Vers ein ab, weil das sind ein Haufen Namen von Königen. Das wäre wahrscheinlich nicht so angenehm für euch zum Los, weil ich dauernd stolpere. Fünf Könige, unter anderem aus Sodom und Gomorra, kämpften gegen vier Könige aus dem Osten. Für die fünf Könige nahm dies kein gutes Ende, so wie auch für Lot, welcher in Sodom lebte. Das Tal Sidim aber war voller Erdharzgruben. Und die Könige von Sodom und Gomorra wurden in die Flucht geschlagen und fielen da hinein. Und was übrig blieb, floh auf das Gebirge. Da nahmen sie alle Habe von Sodom und Gomorra und alle Vorräte und zogen davon. Sie nahmen auch mit sich Lot, Abrahams Brudersohn, und seine Habe, denn er wohnte in Sodom, und zogen davon. Da kam einer, der entronnen war, und sagte es Abram an, dem Hebräer, der da wohnte im Hain Mamres, des Amoriters, des Bruders von Eschkol und Aner. Diese waren mit Abram im Bund. Als nun Abram hörte, dass seines Bruders Sohn gefangen war, wappnete er seine Knechte, 318, in seinem Hause geboren, und jagte ihnen nach bis Dan und teilte seine Schar des Nachts, fiel mit seinen Knechten über sie her und schlug sie und jagte sie bis nach Hoba, das nördlich der Stadt Damaskus liegt. Und er brachte alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seines Bruders Sohn, mit seiner Habe, auch die Frauen und das Volk. Als er nun zurückkam von dem Sieg über Kedor, Laomer und die Könige mit ihm, ging ihm entgegen der König von Sodom in das Tal Schawe, das ist das Königstal. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach: Gesegnet seist du, Abram, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. Da sprach der König von Sodom zu Abram: Gib mir die Leute, die Güter behalte für dich. Aber Abram sprach zu dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen nehmen will, damit du nicht sagest, du habest Abram reich gemacht, ausgenommen, was die Knechte verzehrt haben. Doch lass die Männer Aner, Eschkol und Mamre, die mit mir gezogen sind, ihr Teil nehmen.
Herzlich willkommen heute Morgen. Ich denke, wir haben eine äußerst spannende Geschichte. Die Geschichte kann man jetzt nicht mal rein technisch lesen, im Sinne von, da hat sich halt militärisch was getan. Aber ich denke, es hat einen zweiten und einen dritten Boden drin. Es hat auch einen geistlichen Boden drin. Und da gibt es, denke ich, einiges zu sehen, was man so vielleicht im ersten Moment nicht so schnell beachtet. Also ich habe bewusst jetzt mal dieses Bild genommen, und ihr wisst ja, die Könige aus dem Osten, wir kommen dann nachher noch kurz darauf zurück, die greifen Sodom und Gomorra an, weil Sodom und Gomorra war denen tributpflichtig. Also das heißt, die haben jährlich einen gewissen Betrag zahlen müssen an diese Könige des Ostens. Ja, und irgendwann sagten die bei Sodom und Gomorra: Naja, also warum sollen wir denen im Osten da weit weg, hunderte von Kilometern, Tribut zahlen, können wir auch für uns behalten. Haben sie Zahlungen eingestellt, die Könige aus dem Osten dachten sich, naja, also diese Reichen in Sodom und Gomorra, die lassen wir nicht so springen. Und dann kommt es eben zu dieser Niederlage. An sich war Sodom und Gomorra in der Überzahl, 5 Könige insgesamt drumherum. Und die 4 aus dem Osten besiegen die. Und Lot, so wie es ausschaut, wenn man die Geschichte genau liest, hat gar nicht mitgekämpft, sondern Lot war in Sodom sitzen geblieben. Nachdem die Niederlage da war, waren nicht die Stadttore offen, da hat niemand mehr verteidigt. Und die Könige aus dem Osten marschieren ein und nehmen einfach alles mit, was man nur mitnehmen kann, inklusive Lot, Family, den ganzen Reichtum, den er dort erwirtschaftet hatte. Und dann kommt einer, der da auch fliehen konnte und sagt zu Abraham, seinem Onkel, Lot war der Neffe, hör mal zu, blöde Geschichte, ganz dumm gelaufen. Wir sind da ausgezogen, Stadt war im Grunde genommen gar nicht verteidigungsfähig und die haben uns überrannt und naja, sorry, Lot samt Family ist jetzt auf dem großen Trekkingzug in den Osten. Und ich könnte mir vorstellen, das steht jetzt gar nicht in der Geschichte dort, dass Abraham zunächst einmal auf die Knie gefallen ist. Steht nicht dort, ich weiß es. Und einfach mal mit Gott gerungen hat. Vielleicht hat er vor Gott auch gejammert. Kann ja auch möglich sein. Lieber Gott, warum hast du mir so einen Neffen an die Seite gestellt? Man hat nur Ärger mit dem Burschen. So war es doch. Zuerst haben sie sich getrennt, dann hat er noch das bessere Teil erwählt, jetzt wird er gefangen genommen. Also der stolpert sozusagen in jedes Fettnäpfchen rein, wo nur irgendwo rumsteht. Und ich könnte mir vorstellen, dass das den Abraham zunächst einmal ins Gebet gebracht hat. Warum? Weil er sich ja überlegen musste, naja, rein von meiner Zahl an Männern, und das sind ja mehr Hirten als Krieger gewesen, die waren ja nicht kampferprobt, was soll ich denn jetzt bloß machen? Also, wenn ich jetzt nichts mache, dann ist der Lot später in der Sklaverei. Das muss man ganz klar sehen. Der wird versklavt und verkauft auf dem nächsten Sklavenmarkt irgendwo im Osten. Babylon, das wäre so heutiges Iran-Irak-Gebiet. Oder ich mache mich auf und kämpfe. Und ich denke, das hat dem Abraham schon einiges Herzeleid gekostet. Da ist ja schon auch ein Punkt drin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr Verwandtschaft, vielleicht Kinder, wo er sagt, hat mich schon manche Tränen gekostet. Und ich weiß nicht, es gibt Leute, die lassen kein Fettnäpfchen in dieser Welt aus. Das ist einfach so. Da wundert man sich schon, die finden die auch immer. Und so ähnlich ist es beim Lot. Und jetzt ist er da irgendwo in der Gefangenschaft und muss da vermutlich zu Fuß diesen ganzen Weg hoch in den Norden da marschieren. Das waren 4 Könige. Ich habe zum Nikola gesagt, Nikola, du musst das nicht vorlesen, denn ich weiß schon, allein beim Zuhören wird es schwierig und selber vorlesen wird auch noch schwierig. Ich habe es jetzt hier trotzdem mal hingeschrieben. Da war der Amraphel, der König von Sinear. Jetzt ist wichtig, Sinear ist eine alte biblische Bezeichnung für Babylon. Und das hat schon noch seine Bedeutung. Da war der König Arioch von Elasar. Weiß man nicht mehr so genau, wo das ist, aber Kedorlaomer, König von Elam, das wäre das heutige Iran, östlich von Babylon. Also der kam ganz weit her, war auch der führende Kopf, der wird später nur noch erwähnt. Und der Tidial, König der Heiden, steht wörtlich so dort. Also es muss einer gewesen sein, der eine größere Umgebung einfach ja, unter sich gehabt hat. Und wenn man sich jetzt das so ein bisschen auf der Karte anschaut, dann könnt ihr euch vorstellen, die sind ganz rechts, da steht Babylon, kann man vielleicht noch ein bisschen lesen, und Babel, da kommen die her. Und jetzt ist interessant, der Abraham kommt von Ur. Und das heißt, er kommt ganz in der Nähe von dort. Das heißt, er kannte seine Pappenheimer. Der wusste, wie die ticken, diese Könige. Der kam ja genau aus dem Gebiet. Der sprach auch ihre Sprache. Also der hat genau gewusst, was da jetzt abgehen wird. Und deshalb hat er sich auf den Weg gemacht, denn der wusste, wenn der mal in Gefangenschaft ist, bei den Königen, da kommt er gar nicht mehr weg. Dann ist Ende. Entweder kämpfe ich jetzt, oder ich muss nie mehr dran denken und den Lot, na, den kann ich abschreiben. Das war dann die Geschichte von Lot. Und ich denke, es war noch ein geistlicher Grund dahinter. Und zwar, Abraham wusste, wenn Lot jetzt wieder in dieses alte Gebiet zurückkommt, Sinai gleich Babylon Ur, das war nicht so weit weg voneinander, rechts unten, dann wird der womöglich auch wieder in die alte Götterwelt zurückfallen. Denn der ist ja eh schon schwach im Glauben. Der erwählt sich Sodom und Gomorra. Da ist er glaubensmäßig nicht mehr gewachsen. Und wenn er jetzt nach Babylon zurückkommt, na, irgendwann betet er auch noch die alten Götter an. Der fällt wieder ins Alte zurück. Jetzt muss ich dem die Chance geben, damit der nicht wieder in die alten Geleise zurückfindet. Denn er wusste, was dort läuft. Da auf diesem Bild seht ihr noch ein Zikkurat, das war so ein Turmbau zu Babel. Und da war oben drauf, waren da immer Götzentempel, denen man geopfert hat. Teilweise auch Menschen. Also grausame Götzenkultur. Und deshalb sagt er sich, gibt nur noch eine Möglichkeit. Ich muss aufbrechen. Ich muss den befreien. Aber wie? Hier zwei Bilder noch. Das von rechts außen haben wir selber aufgenommen. Da waren wir kurz dort. Diejenigen, die das letzte Mal da waren, bei Untergang von Sodom und Gomorra, erinnert euch noch dran, dass ich damals diesen Henkel gezeigt habe. Der stammt von diesem Sodom. Der ist 4000 Jahre alt. Original, wer das mal anlangen will, darf das gerne tun, da kann er sagen, ich habe 4000-jährige Geschichte. Wir wissen ja nicht, ob es der Lot selber in der Hand gehabt hat, aber wäre gut möglich. Also ist dort, durfte ich hochoffiziell mitnehmen, von einem, der selber bei den Ausgrabungen dort dabei war. Also ihr seht, es ist eine größere Stadt gewesen. Normalerweise hätten sie die gar nicht erobern können, aber weil die ganze Bevölkerung, die kämpfen konnte, ausgezogen war, war die Stadt im Grunde genommen gar nicht mehr verteidigungsfähig. Und der Lot, naja, den haben sie dann halt auch mitgenommen. Reiche Bürger, geht gerade mit. Und was man halt auch wissen muss, aber das könnt ihr später auch selber nachlesen, in den ersten 10 Versen wird berichtet, wie diese 4 Könige unterwegs, auf diesem langen Weg vom Osten bis nach Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra war so quasi die Endstation. Aber unterwegs haben die eine ganze Menge so im Vorbeigehen auch noch gerade mit einkassiert. Also die müssen schon, sorry, wenn ich das ein bisschen despektierlich sage, die müssen schon stinkreich in Sodom und Gomorra angekommen sein. Ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben. Die haben vermutlich Kamele voller Schätze gehabt, von allen Städten, wo sie unterwegs schon erobert haben. Und jetzt kommen die dahin und Sodom und Gomorra nehmen sie auch noch so quasi nebenbei mit, denn die Könige, die sind alle in diesen Pechharzgruben, sind die da versoffen und konnten da nicht mehr raus. Eine klebrige Geschichte. Die paar wenigen, die noch fliehen konnten, sind dann aufs Gebirge. Also, als letztes kommen dann noch Sodom und Gomorra, nehmen sie gerade in ihrer Sammlung noch mit. Das ist ein Bild, wo ich euch das letzte Mal gezeigt habe, nur mal so, um die Dimension zu bekommen. Sodom und Gomorra war für die damalige Zeit eine riesengroße Stadt. Man nannte es auch in der Bibel den Garten Eden, weil es so fruchtbar war. Also und dort hat sich ja dann auch eben Lot niedergelassen, weil er nur aufs Äußerste, aufs Äußerliche schaute. Und jetzt ist die Frage, wer kann da überhaupt helfen? Wer ist in der Lage, da noch einzugreifen? Also Sodom und Gomorra und alle 5 Könige, die waren erledigt. Eigentlich kann gar niemand mehr helfen. Und die ziehen jetzt nach Hause, ich denke, ziemlich fröhlich und haben sich's gut gehen lassen und haben ihre Siege so richtig partymäßig gefeiert, diese vier Könige. Und die Frage war, wer kann da eigentlich noch helfen? Und jetzt kommt ein geistlicher Aspekt. Da kann nur noch einer helfen, der nicht dabei war. Die Welt kann sich da nicht mehr selber helfen. Derjenige, der gar nicht dort ist, wo die Welt meinte, dass man sein müsste, nämlich in der Hauptstadt Sodom und Gomorra, so in dieser sündigen Meile, da müsste man zu Hause sein, dort, wo Party gefeiert wird, rund um die Uhr. Erledigt. Nützt nichts mehr. Dieser so furchtbar abseits stehende gläubige Abraham, der auf dem Gebirge wohnt, auf diesem kargen Gebirge, der kann noch helfen. Und derjenige, der gar keine Kraft hat, wir kommen gleich nochmal darauf, warum dort steht 318 Mann. Das hat schon noch eine tiefere Bedeutung. Das ist eine geistliche Ebene da drin. Das muss 318 sein, das darf nicht 317 sein, auch nicht 319, das muss 318 sein. Kommen wir aber noch darauf zurück. Also, wer kann helfen? Nur Abraham, weil der gar nicht dazugehörte. Es kann nur einer der Welt helfen, der außerhalb der Welt steht. Also wenn du meinst, du müsstest immer so mittendrin in der Welt sein, wenn es dann hart auf hart geht, kannst du vielleicht gar nicht mehr der Welt helfen, weil du bist selber Teil der Welt. Du bist da selber mit drin. Warum ist 318 so wichtig? Warum werden die überhaupt gezählt? Das hat eine tiefere Bedeutung. Ich muss ganz kurz dazu sagen, im Hebräischen gibt es ja keine Zahlen. Also im Alten Testament habt ihr in dem Sinn keine Zahlen, wie wir jetzt das kennen, so 1, 2, 3 und so weiter, so mit Ziffern, sondern da hat jeder Buchstabe hat einen Zahlenwert. Also es gibt Computerprogramme bei frommen Juden, die können das zack eingeben, geht ja heute ruckzuck, und du könntest die ganze Bibel nur mit Zahlenketten darstellen. Und du kannst das Programm nicht rückwärts laufen lassen, weil jede Zahl ist ja klar definiert, was für ein Buchstaben das ist. Und hättest dann auch wieder gleichzeitig den Text, wo du lesen kannst. Es gibt fromme Juden, Rabbis, die das professionell machen und dann sich das anschauen. Und die könnten jetzt gewisse Zahlen sagen und dann weißt du, was für Buchstaben du schreiben musst. Das ist so der Hintergrund. Und jetzt der Zahlenwert von Eliezer. Eliezer war einerseits, ich nenne es mal modern, der Betriebsökonom von Abraham. Es war so sein Verwalter, der das Ganze überblickt hat. So stelle ich mal vor, 318 Mann, dann haben die vielleicht noch Familien und so weiter, was die allein jeden Tag an Lebensmittel haben mussten. Dann die Tiere dazu, das war eine größere Unternehmung. Das konnte man nicht so mit links geschwind machen. Und das Wort Eliezer bedeutet, Gott ist meine Hilfe. Abraham besiegt diese Könige, die hoch trainiert waren, die echt eine Armee hatten, mit 318 Mann. Warum das? Eliezer ist in Zahlen geschrieben, 318, Gott ist meine Hilfe. Also wenn ihr diese Buchstaben nehmt, man liest das jetzt Eliezer gerade andersrum, wir lesen da von links nach rechts und im Hebräischen liest man von rechts nach links. Der erste Buchstabe A, L, I, A ist die 1 und so weiter. Und wenn man das zusammenzählt, Eli heißt mein Gott und Azar ist die Hilfe, Gott ist meine Hilfe. Wenn man diese Buchstaben zusammenzählt, gibt es genau 318. Der Zahlenwert von Gott ist meine Hilfe und der Zahlenwert von dem Betriebsökonom von Abraham, der Eliezer hieß, Gott ist meine Hilfe, vermutlich hat er dem den Namen gegeben, dann gibt das genau 318. Und das muss so sein. Weil in der Zahl 318 wird nochmal ausdrücklich betont, du könntest jetzt das umschreiben und dann würde der Name Eliezer rauskommen. Gott ist meine Hilfe. Versteht ihr? Das war ganz klar definiert, deshalb nicht 319 und 317, da geht es sich dann nicht mehr auf. Also, Gott ist meine Hilfe, deshalb sind es 318 Mann. Und ganz klar, jeder wusste, der das hörte, kräftemäßig konnten die das nicht machen, militärisch. Da muss Gott eingreifen. Und seht ihr, das ist das Geheimnis des Glaubens. Jeder von uns kommt immer wieder an den Punkt, wo er sagen muss, Herr, eigentlich schaffe ich das nicht. Also, wer bin ich schon in dieser Welt? Kann ich das überhaupt? Ja, wenn du dann noch anfängst zu vergleichen, da findest du ja immer Leute, die es besser können als du. Ist einfach so. Und irgendwann gibst du auf und sagst, naja, Herr, eigentlich bin ich da gar nicht zu gebrauchen dafür. Und dann kommt Gott und sagt, so, jetzt kommt der Schritt des Glaubens. Sag Eliezer, Gott ist meine Hilfe. Und mit diesem Wort, mit diesem, in Anführungszeichen, Schlachtruf, mit dieser Bekräftigung, mit dieser Affirmation, gehst du vorwärts. Gott ist meine Hilfe. Und anders geht's nicht. Abraham, der greift in der Nacht an, wird so beschrieben. Als nun Abraham hörte, dass es sein Bruder gefangen war, wappnete er seine Knechte, 318, seinem Hause geboren, jagte ihn nach bis nach Dan, äußerster Norden von Israel, teilte sie, fiel des Nachts über sie mit seinen Knechten, also über dieses feindliche Heer, und schlug sie und jagte sie bis nach Hobah, das über Damaskus hinaus liegt. Abraham greift an. Er wusste, 318 Mann, also im normalen Kampf keine Chance, das ist immer erledigt. Da bin ich dann zum Schluss auch noch gefangen. Und deshalb macht das ganz schlau in der Nacht, täuscht eine große Armee vor, teilt die noch in zwei Hälften. Und ich nehme an, der hat damit viel Trara angegriffen, so wie wir da andere Schlachten ja auch kennen, Gideon und so. Und dann heißt es hier, er räumt hier gründlich auf und jagt ihnen nach bis Damaskus. Also gründlich auf steht nicht da, das habe ich jetzt so geschrieben. Räumt gründlich auf. Warum? Warum jagt er denen noch nach bis nach Syrien hoch? Ich meine, es sind ja nur 318 Mann gewesen. Plus seine Verbündeten, aber von denen hört man gar nicht viel. Also die waren, ich glaube, den Hauptkampf hat der Abraham machen müssen. Meine Erklärung dafür ist, Abraham kennt diesen Menschenschlag. Der hat ja selber unter den Königen von Babylon gelebt. Er kommt ja aus dieser Gegend. Der spricht ihre Sprache. Der kennt seine Pappenheimer. Und das Land Sinear, das ist ein anderer Ausdruck in der Bibel für Babylon, das ist rund 300 Kilometer von Ur entfernt. Also es war noch machbar auf dem Fluss oder so, zu Schiff, im Schiffenboden, wo die damals hatten. Und er wusste, wenn du da nicht radikal durchgreifst, dann stehen die nächstes Jahr wieder vor der Matte. Also, den musst du das ganz klar machen. Und das aber die verfolgt vom äußersten Norden Israels bis weit nach Syrien hinein. Menschlich gesehen keine Chance. Aber anscheinend war ihm klar, wenn ich das jetzt hier nicht wirklich zu Ende bringe, dann habe ich nächstes Jahr wieder das Problem. Bei meinen Studenten sage ich manches Mal, es gibt Leute, die machen Management bei Schneepflug. Wisst ihr, wie die das machen? Die schieben einfach immer so den Schnee vor sich her und dann geht es an den Rand raus und vom Rand geht es wieder zurück, weil dann schneit es wieder. Es wird immer nur ein bisschen weggeschoben, aber es wird nie richtig gereinigt. Einfach nur so immer das Nötigste wegschieben. Ja? Aber das kommt wieder. Und wenn ich manche Dinge mal radikal anpacke und wirklich gründlich mache, dann habe ich das Problem ewig auf dem Tisch. Also muss ich irgendwann mal den Schluss fassen, dieses Problem muss jetzt gelöst werden. Sonst verfolgt mich das. Ja, später wären die wieder da gestanden. Und ob er sie dann nochmal besiegt hätte, das ist sehr fraglich. Er kommt ja aus dieser Kultur, aus Ur, das war damals in der Gegend die Welthauptstadt, ist so ein Zikkurat, das war so der Turmbau zu Babel, nur damit wir uns so ein bisschen orientieren, das war ungefähr 2000 vor Christus. So in dieser Größenordnung war das. Da lebte Abraham und Lot, genau von dem war er ausgezogen. Das hatte er tagtäglich vor Augen gehabt. Und Gott sagt zu ihm, du musst da raus, Abraham. sonst kommst du von diesen Göttern nicht weg. Und da oben, das ist jetzt, ich sag mal, das ging ja noch viel höher hoch, ihr seht ja nur die erste Schicht. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, ich habe noch ein Bild dazu gefunden, wenn da so ein Priester da auf so einer Treppe stand, die Menschen unten hochgeschaut haben, da kamst du dir ja wirklich wie eine kleine Ameise da unten vor. Und die Priester waren damals entscheidend und dann hatten die oben dann noch ihre Tempel und so weiter. Also als Mensch warst du da unbedeutend. Und wenn da Abraham, er hat gesagt, nee, wenn da der Lot reinkommt, der packt das nicht. Und deshalb muss da gründlich aufgeräumt werden. Und deshalb hat Gott auch gesagt, du musst da raus. Für den Abraham war das eine ganz schwierige Entscheidung. Es ist nur noch ein Blick auf Abraham, dann machen wir weiter in der Geschichte. Nur damit wir mal so sehen, was für eine Kultur das damals war. Wir meinen immer, wir hätten, ich sage in der Schweiz, hätten wir die Käserei erfunden. Und da gibt es auch immer schöne Werbung mit Käse, wie lange die schon gibt und so weiter. Ja. Aber wisst ihr, in Ur, wo Abraham herkommt, da hatten die 20 verschiedene Käsesorten einmal festgestellt. Man hat nämlich die Rezepte gefunden. Und über 100 Arten von Suppen. Also das war eine ziemlich qualifizierte Kultur dort. Und die haben zweistöckige Häuser gebaut mit Innenhof. Also die konnten auch architektonisch was. Und Gott sagt zu Abraham, Abraham, du verlässt das alles. Jetzt lebst du ab sofort in Zelten. Und das war für die Urbewohner, dort wo Abraham herkam, war das ein Gräuel. Hirten, die waren minderwertig. Und Abraham, das war sein Glaubensweg. Er musste das auf sich nehmen, musste das alles verlassen, was ihr seht. Und den Weg des Glaubens gehen mit Gott. Und Gott hat ihm einfach gesagt, Abraham, geh. Ich zeige dir dann schon, wo du hinkommst. Aber jetzt geh. Also, schwierige Entscheidung damals. Und er wusste, Lot darf da nicht zurück. Der Kampf gegen seine alten Landsleute, das war der einfache Teil im Leben. Jetzt gehen wir in den nächsten Schritt weiter. Da war der Feind klar erkannt. Da waren die Fronten klar. Da musste, konnte man kämpfen. Aber die Begegnung dann mit dem König von Sodom, das ist im nächsten Schritt, sind wir wieder zurück, die Begegnung mit Sodom, die war viel schwieriger. Also, Abraham hat einen klaren Sieg davon getragen, die kamen auch nachher nicht mehr, die Könige, hat er Tabula Rasa gemacht, mal gründlich aufgeräumt, er hat den Lot befreit und dann kam er zurück mit allem drum und dran. Also, seinen Freunden, mit den drei Brüdern, plus er und seine 318 Mann und alles Hab und Gut von Sodom und Gomorra haben sie da sicherlich in mühseligen Tagesreisen, es ging nicht so schnell, haben sie dann wieder zurückgebracht. Und jetzt kommt ein geistlicher Kampf, der äußerst perfide ist, den man nämlich im ersten Moment gar nicht so sieht als geistlichen Kampf. Man denkt sich jetzt, warum macht das der Abraham? Also Abraham, du jetzt ja nicht so blöd, das würde der Schweizer sagen. Die Begegnung mit dem König von Sodom war der viel schwierigere Kampf als der Kampf gegen diese vier Könige aus dem Osten, die er kannte. Ich nehme an, der hat ihn mal nachts belauscht, dann wusste der, was die denken und wie die fühlen und so weiter. Und dann hat er angegriffen. Ganz raffiniert, habe ich euch ja geschildert. Gott. Also, dieser Kampf gegen den König von Sodom oder dieser geistliche Kampf mit dem König von Sodom, das war ein äußerst schwieriger Kampf. Warum? Nach der Befreiung von Lot kommt Abraham und dann kommt ihm dieser schlitzohrige König von Sodom entgegen. Anders kann ich es nicht sagen. Jetzt kommt eine Geschichte, die kann man nur geistlich verstehen. Jetzt kommt der König von Sodom und sagt, Abraham, ist ja ganz nett und gut, dass du da alle befreit hast, freut mich wahnsinnig. Du kannst von mir aus auch all das Materielle haben, aber ich hätte gern die Leute. Dabei war ja der König von Sodom ein geschlagener König. Der ist nämlich in eine Bergharzgrube reingefallen und war voller Kleber und der konnte gar nicht mehr raus. Also der hatte gar nichts zu melden. Und jetzt kommt, das war der erste Schritt, wenn man das genau liest, von der Abfolge her, kam es zuerst zur Begegnung. Abraham, König von Sodom. Und dann kommt mir so vor, wie wenn der Melchisedek der war auch ein König von Salem, kommen wir gleich noch darauf zurück, wie wenn der dazwischen fahren würde, weil er genau sieht, Abraham, du bist jetzt in der viel größeren Gefahr als im Kampf mit diesen Königen. Das ist ein ganz perfider Kampf, wo jetzt abläuft. Und Melchisedek geht raus, segnet den Abraham. Und erst nach dieser Segnung geht die Geschichte mit dem König von Sodom weiter. Erst dann kommt es zur Klarheit. Noch mal eine kurze Einblende zum Lot. Lot, der war ja dabei. Der hat das alles miterlebt. Nebenbei bemerkt, von Lot wird nicht ein einziges Gespräch überliefert. Nicht ein Satz. Lot ist der Auslöser dieser unglaublichen Geschichte, aber eigentlich ist es eine Nebenfigur. Wenn man die Geschichte auf Lot hinliest, muss man sagen, der redet ja keinen einzigen Satz. Schon erstaunlich. Es wird auch nie berichtet, ob Abraham und Lot sich mal ausgetauscht haben miteinander. Steht nichts da. Wissen wir nicht. Und für mich war dann irgendwann mal klar, der Lot, sein Problem war, dass er ein passiver Gläubiger war. Anstatt aktiv auch den geistlichen Kampf anzugehen, er hat einfach alles erduldet. Und weil er in der übelsten Meile der damaligen Welt zu Hause war, habe ich euch das letzte Mal geschildert, hatte er irgendwann mal keinen Durchblick mehr. Das ist so. Wenn ich mich der Welt zu sehr angleiche, dann durchschaue ich die Welt nicht mehr. Die Welt wird mich gedankenmäßig okkupieren, besetzen. Und der Lot bleibt völlig passiv. Warum? Er hätte in dem Augenblick, wo Abraham sich segnen lässt von Melchisedek, da hätte er doch sofort hinrennen müssen und sagen müssen, Onkel Abraham, darf ich zu dir kommen? Ich möchte auch deinen Segen bekommen. Macht er nicht. Der macht gar nichts. Der zieht wieder zurück nach Sodom und Gomorra. Das war die letzte Chance zur Umkehr. Und er packt sie nicht. Er hätte doch jetzt ganz klar sehen müssen, und er verfolgt ja auch das Gespräch mit. Der war ja mit dabei, als Abraham den Zehnten diesem König Melchisedek gibt. Da waren ja alle zusammen. Und er sieht alles. Macht gar nichts. Geht wieder zurück nach Sodom und Gomorra. Kann man machen als Gläubiger. Nur musst du wissen, du zahlst einen Preis dafür. Den Preis hat er ein paar Jahre später bezahlt, als er dann fast untergegangen wäre mit Sodom und Gomorra. Da sprach der König von Sodom zu Abraham, gib mir die Leute, die Güter behalte für dich. Aber Abraham sprach zu dem König von Sodom, ich greife da ein bisschen vor, wir kommen nachher nochmal im Extra-Teil auf Melchisedek zu sprechen, greife da vor und sagte, ich hebe meine Hände auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott El Elyon, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, ich nehme nicht mal in Faden, ich will nicht mal in Schuhriemen von dir nehmen. Damit du nicht sagen könntest, du hättest Abraham reich gemacht. Das ist ein geistlicher Aspekt dahinter. Der König von Sodom ist, symbolisch gesehen, Stellvertreter von Satan. Und Abraham macht keine krummen Geschäfte mit Satan. Ich will nicht reich werden durch satanische Strukturen. Das steckt da dahinter. Weil er sagt sich, wenn ich jetzt was nehme, was ihm ja legitimerweise zugestanden wäre, die anderen Könige, sagt er ja, seine Freunde, nehmt, was euch zugesteht. Also die Belohnung und was eure Männer da auch noch gegessen habt und so weiter und die Unkosten, Spesenrechnung wird jetzt geschrieben, ja, so ganz modern und dann kassieren die ab und sagen, na, der Rest kannst du ja haben, König von Sodom. Und der Abraham sagt, ich stelle keine Spesenrechnung beim Teufel. Mal so deutsch und deutlich gesprochen. Wir kommen nachher nochmal drauf. Wir haben noch ein Zitat von einem Ausleger, habe ich diese Woche gelesen, aber euch das gleich. Und da wird klar, der König von Sodom steht ein Stück weit für Satan. Und Abraham sagt sich, ich will nicht, dass Satan mich reich macht. Ich verzichte auf das Geschäft. rein juristisch hätte er das Recht gehabt darauf. Aber sagt, nee. Denn dann kommt nachher der König von Sodom und sagt, dass Abraham diesen Reichtum hat, das hat er ja mir zu verdanken. Ich habe den ja großzügig entlohnt. Sagt er, dieses Recht gebe ich Satan nicht. Und deshalb sagt er, du, ich nehme gar nichts von dir. Du kannst machen, was du willst, aber nicht niemals Schurim. Hat der König von Sodom überhaupt das Recht, etwas von Abraham zu fordern? Nein, da ist ein besiegter König. Der König ist in die Flucht geschlagen worden, da ist er in der Erzharzgrube stecken geblieben und kam nicht mehr raus. Eigentlich ist das, was das König von Sodom macht, eine unerhörte Frechheit. Und die verpackt er erst noch in Großzügigkeit, das ist ja typisch satanisch. Also ich spreche jetzt sehr deutlich, damit auch der Letzte hier merkt, um was es geht. Satan, der bietet dir Sachen an in einer Großzügigkeit und du greifst zu und das kann er eigentlich gar nicht. Aber der ist ein Blöffer von Anfang an bis zum Ende. Der blöfft die ganze Zeit. Und eigentlich ist eine unerhörte Frechheit, denn der König von Sodom ist abgebrannt, der hat nämlich gar nichts gehabt. Und dann sagt er noch, gib mir die Leute und das andere kannst du behalten. Ja, hallo, wer ist hier der Besitzer? Eigentlich hätte Abraham sagen können, ich behalte gerade alles. Lieber König von Sodom, du hast nämlich gar nichts mehr, du hast keine Krieger mehr, du hast kein Hab und Gut mehr. Geh in deine Stadt und schau, wie du da zurande kommst. Du bist nämlich ein abgebrannter König. Macht er nicht, sondern er sagt, mit dir will ich gar nichts zu tun haben. Der König von Sodom sagt praktisch, gib mir die Seelen, du kannst die Güter haben. Jetzt zitiere ich euch ein Zitat, diesen Satz, der nächste Satz, stammt von einem William MacDonald. Der sagt das zu dieser Stelle, ich habe da mal nachgeschlagen in seinem Kommentar, gibt es in Deutsch. Auf diese Weise versucht Satan uns noch heute, indem er uns mit vergänglichem Spielzeug beschäftigt, sagt er zu dieser Stelle. Und ich habe da nochmal umformuliert, Satan will immer die Seelen von Menschen. Das ist so. Satan will die Seelen der Menschen. Er sagt, auch ihr Gläubigen, nehmt ein bisschen Spielzeug. Verplempert die Zeit mit Spielzeug. Ich spreche jetzt nicht bei Kindern, ja. Da freuen wir uns, wenn die spielen. Das ist was ganz anderes. Ich meine jetzt bei Erwachsenen, ja. Verplempert die Zeit mit vergänglichem Spielzeug. Das bietet der Fürst dieser Welt an. Auf diese Weise versucht Satan uns noch heute, indem er uns mit vergänglichem Spielzeug beschäftigt. Behalte die Güter, gib mir die Seelen. Satan will immer die Seelen der Menschen. Leider ist das so. Und das wird auch in Zukunft so sein. Jetzt gehen wir zu Melchisedek. Den müssen wir uns noch ein bisschen genauer anschauen. Also ich hoffe, wir haben jetzt so begriffen, was da geistlich abgegangen ist zwischen Abraham und dem König von Sodom. Das ist eine ganz perfide Geschichte. Und es gibt Situationen im Leben, ich fasse hier nochmal zusammen, da musst du sagen, wenn du im Geschäftsleben bist, ich mache dieses Geschäft nicht. Weil da komme ich in Teufelsküche rein. Ich mache vielleicht dann Dinge, die, versteht ihr, so grenzwertig, schon halb illegal sind. Mache ich nicht. Weil dann kriegt der Teufel ein Anrecht auf mich. Und es muss genau umgekehrt sein, der Teufel darf keine Anrechte haben. Und deshalb hier ganz klare Konsequenz, ich nehme nicht mal den Schurim. Und jetzt kommen wir zu Melchisedek. Das war ein ganz wichtiger Mann. Auch hier wieder, wenn wir tiefer einsteigen, jedes Wort hat hier eine tiefe Bedeutung. Melchisedek, da steckt das Wort Melech drin und Zedaka, Zadik, das heißt König der Gerechtigkeit. Melech ist der König, der erste Teil. Melchi ist König und Zedek steht für Gerechtigkeit. Also Melchisedek, wörtlich übersetzt, heißt König der Gerechtigkeit. Und er war König von Salem. Salem ist die Kurzform von Jerusalem. Als er dort gewohnt, war König von Jerusalem. Wir würden heute sagen, Stadt des Friedens. Shalom steckt da drin, Salem. Und König Melchisedek, das ist ein Hinweis auf Jesus Christus. Er ist der König der Gerechtigkeit. Und dass er König war von Salem, das ist ein Hinweis auf die Stadt des Friedenskönigs, Jesus Christus. Also das hat alles eine tiefere Bedeutung. Und mit diesem Segen wird Abraham gesegnet. Den braucht er. Sonst hätte er dem König von Sodom nachher nicht so entgegentreten können. Am Anfang sagt der König von Sodom, gib mir die Seelen, die Menschen, pall du die Güter. Und dann, bevor es überhaupt dann weitergeht, kommt dieser Melchisedek dazwischen. Der kannte ja den König von Sodom. Es war ja nicht so weit weg. Der konnte das sehen von Jerusalem aus. Der konnte da runterschauen in diese Talebene am Toten Meer. Und er wusste, was die da unten trieben. Er wusste, Abraham ist jetzt in der Gefahr. Abraham hat einen Sieg, aber jetzt kommt das viel Schlimmere. Jetzt muss ich ihn segnen. Und dann segnet er ihn. Und zwar ganz gewaltig. Der König der Gerechtigkeit segnet Abraham. Oder wir können auch sagen, Jesus Christus segnet Abraham. Durch Melchisedek. Und Melchisedek bringt Brot und Wein heraus. Ist ja jedem klar, was das ist. Muss ich nicht viel dazu sagen. Das ist ein weiterer Hinweis auf Jesus Christus, seine Erlösung. Gerade Brot und Wein, nicht Brot und Salz, sondern Brot und Wein bringt er heraus. Also, Abraham wird hier im Namen von Jesus Christus im Alten Testament gesegnet. Und deshalb war ihm das so wichtig. Und in diesem Segen geht er dann nachher vorwärts. Melchisedek sprach, gesegnet bist du, Abraham, und zwar vom höchsten Gott, El Elyon, der Himmel und Erde geschaffen hat. Diesen Namen vom höchsten Gott, El Elyon, der kommt hier zum ersten Mal in der Bibel vor, den gab es vorher gar nicht. Und dieser König, das war so ein König-Priester, muss man sich vorstellen, der hat auch den gleichen Gott wie Abraham verehrt. Und er sagt zu ihm, du, ich nenne den Gott, an den wir beide glauben, nenne ich El Elyon, den allerhöchsten Gott. Denn der hat Himmel und Erde geschaffen. Und in diesem Namen des allerhöchsten Gottes treten wir auf, du und ich. Gelobt sei Gott der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Also sagt sie ganz klar, das war ein Kampf, aber der nächste Kampf steht ja schon vor der Tür. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem, auch das kommt zum ersten Mal hier in der Heiligen Schrift vor, den Zehnten zu geben. Ich habe es hier nicht aufgeschrieben, aber ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich den Zehnten Gott gebe, absolut freiwillig, das muss gar niemand wissen, ich habe diese Woche was nach Israel gegeben, ein Skilehrer hier in der Schweiz, der in Israel ganz viel zu tun hat. Und die haben zu mir gesagt, wenn du jetzt rausgehst, weiß ich das gar nicht mehr. Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich dir gegeben habe. Die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Versteht ihr? So müsst ihr das machen. Wenn das gegeben hat, ist das Ding weg. Und er wird nicht aufgerechnet im Nachhinein. Und ich habe zu ihm gesagt, du musst mir auch gar keine Rechenschaft geben darüber, weil das ist jetzt im Namen des Herrn Jesus Christus dir gegeben. Und jetzt trägst du die Verantwortung dafür. Du bist gläubig, ich bin gläubig, also der Herr wacht jetzt darüber. Das ist ein Teil des Zehnten. Und vielleicht legt dir der Herr irgendwo was aufs Herz und dann gibt's. Und wisst ihr, in dem Augenblick, wo Abraham den Zehnten dem Melchisedek gegeben hat, da hat er das genommen von der Beute. Er hat gesagt, du kriegst den Zehnten aller von, ich nehme gar nichts. Damit hat Abraham alles andere, was er sonst noch hatte, geschützt. Das kann man nur aus dieser Geschichte rauslesen. In dem Augenblick, wo ich den Zehnten gebe, aber bitte freiwillig, also nicht gezwungenermaßen, das funktioniert nicht. Das muss ein Herzensanliegen sein, das kann ich nur mit dem Herzen geben, nicht mit dem Portemonnaie, da muss das Herz muss da rein. Und der Herr musste das aufs Herz legen. In dem Augenblick schützt du die 90%, die du sonst noch hast. Das ist das Geheimnis dahinter. Und deshalb kommt hier das erste Mal in der Bibel vor, dass jemand den Zehnten gibt. Und Abraham gibt ihn als Vater des Glaubens diesem König Melchisedek, dem König von Jerusalem, dem König der Gerechtigkeit. Sagt, 10% gehören dir. Ja, such's raus. 10% gehört dir. Und damit hat Abraham seinen gesamten restlichen Besitz von Gott schützen lassen. Weil er genau wusste, Gott wacht über mich. Eliezer, Gott ist meine Hilfe. 318. Du kannst als Codewort nehmen. Nächste Woche sagst du deinem Partner, zu deiner Freundin, WhatsApp, SMS, immer was du schreibst, denk dran, 318. Alles klar? Und so ist es ähnlich. 318 und den 10. dann bist du auf der Seite des Herrn. Abraham übernimmt sofort diese Erkenntnis. Das sagt ihm ja der König von Salem, Melchisedek. Und jetzt kommt der Sodom-König wieder ins Spiel. Jetzt will der unbedingt die Leute und den Besitz könnte er dem Abraham geben, aber will die Leute. Und jetzt macht Abraham klar, welche Macht hinter ihm steht. Er sagt nämlich, es war ein dreifacher Segen, den er da erlebt hat. Gehen wir nachher noch kurz drauf ein. Abraham übernimmt sofort diese Erkenntnis und sagt dann zum König von Sodom, du wirst es nicht schaffen. Dreifacher Segen. Ein dreifacher Segen erlebt hier der Abraham. Es war ein Segen von oben. Es gibt ihm die letzte himmlische Gerechtigkeit. König der Gerechtigkeit, Melchisedek. Und er segnet ihn, also er weiß ja, himmlische Gerechtigkeit gibt's. Für all diejenigen unter uns, die irgendwann mal ein existenzielles Problem haben, wie ist das so ein richtig tiefgehendes Problem, weil es keine Gerechtigkeit auf dieser Welt gibt und die gibt's wirklich nicht. Also da kannst du dir jetzt, da kannst du Kopfstände machen, das nützt auch nichts, das geht nicht gerecht zu auf dieser Welt. Aber du weißt, es gibt eine letzte himmlische Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Und wenn sie nicht geben würde, dann könntest du erst traurig sein. Aber du weißt, es gibt eine letzte Gerechtigkeit durch Jesus Christus. Und da gibt es einen Segenshinweis auf das zukünftige Jerusalem. Denn Melchisedek war ja König in Jerusalem. Und es geht dann weit über David, über Jesus, bis ins tausendjährige Reich. Und da gab es noch einen Segen durch die Erlösung, Brot und Wein. Wir brauchen heute auch diesen Segen, Leute, damit wir das Verwirrspiel des modernen Königs von Sodom, des Antichristen, durchschauen. So wie Abraham das durchschaut hat und gesagt hat, ich habe mit dem nichts zu tun. Ich nehme nicht mal den Schuhriemen von dem. Ich will gar nichts. Ich will keine Geschäfte machen mit dir. König von Sodom, geh. Du kannst alles haben, ich will nichts davon. Deine Beute ist für mich nichts. Ja? Und so gibt es vielleicht auch manchmal Dinge im Leben, wo du vielleicht sagst, tja, vielleicht ist dir mal ein wichtiges Geschäft durch die Finger gegangen. Vielleicht hast du mal ein Geschäft loslassen müssen und dachte, oh, das wäre jetzt super. Denk dran, mach's wie Abraham. Wenn das Ding nicht sauber ist, dann lass die Finger davon. Es geht nicht anders. Sonst bekommt die Macht des Bösen Anrecht bei dir. Lass fahren dein. Sie haben keinen Gewinn, sagt Martin Luther in einem seiner Lieder. Also, wir brauchen auch heute diesen dreifachen Segen, damit wir das Verwirrspiel durchschauen, in dem wir heute drinstehen. Und ich denke, der Geist des Königs von Sodom ist auch heute mächtig unter uns. Der Geist des Antichristen. Ich habe so den Eindruck, damit möchte ich schließen, wir leben in einem vorantichristlichen Zeit. Da marschieren wir jetzt rein. Und deshalb ist die Geschichte aktueller als je zuvor. Deshalb schlag dich auf die Seite von Abraham und ruf den Segen von Melchisedek an. Ich bin mir bewusst, über Melchisedek könnte man jetzt eine eigene Predigt halten. Da müsste man dann aber vom Hebräerbrief her kommen. Das wäre noch ein ganzes Thema für sich. Das kann ich jetzt hier nicht mehr weiter ausführen. Ich kann nur sagen, Dankeschön, dass ihr so lange Geduld hattet und zugehört habt. Herzlichen Dank dafür. Und geh nach Hause, überleg dir, was nehme ich mit und was werde ich vielleicht in Zukunft anders machen, neue Perspektive gewonnen, um Dinge anders anzugehen. Und dann freue ich mich, wenn du sagen kannst, doch, ich sehe jetzt in manchen Dingen klarer und ich werde manche Dinge anders anpacken. Wir brechen hier ab und tja, ich würde sagen, wir werden noch still zum Gebet. Wir bleiben dazu sitzen und danken dem Herrn für das, was er uns heute Morgen auch sagen wollte. Herr Jesus Christus, wir möchten dir von ganzem Herzen danken dass du uns in Abraham ein großes Glaubensvorbild geschenkt hast. Ein Glaubensvorbild, wo man jetzt auch wieder gesehen, es ist nicht immer einfach in dieser Welt, Herr. Und wir wissen nicht, was auf uns noch alles zukommt. Wir wissen aber, Herr, dass du unsere Hilfe bist und an dem möchten wir festhalten und du das jetzt auch ganz tief wieder in unsere Herzen einsenken lassen. Du bist unsere Hilfe, oh Herr. Und auf dich vertrauen wir und mit dir wollen wir vorwärts gehen. Und das, was uns die Welt oft anbietet, Herr, schenk uns den Durchblick, dass wir nicht auf Spielzeug hineinfallen, wo eigentlich uns wegbringt von dir. Und so bitten wir dich jetzt, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns stärkst, neu ermutigst, neue Kraft gibst, damit wir wieder fröhlicher und bewusster mit dir vorwärts gehen. Egal, wo wir sind, auch wenn wir auf dem Gebirge sind, vielleicht andere mehr haben als wir, Herr, lass uns nur auf dich schauen. Wir danken dir von Herzen dafür und wir danken dir auch für deine große Erlösung, die du vollbracht hast. Und mit der möchten wir jetzt auch weitergehen und danken dir, dass du uns das alles dargestellt hast, schon damals, vor 4000 Jahren, Herr. Wir danken dir von Herzen dafür. Amen.